So, wir haben uns ja die letzten drei Male, in denen ich hier den Wurdienst hatte, mit Römer Kapitel 6 beschäftigt. Und ich möchte noch mal so eine kleine Rückschau auch geben für das Gesamtthema. Der Teil des Themas, um den es heute geht, heißt ja die Unterordnung und ihre Folgen. Und wir haben in dem Gesamtthema ja gelernt, dass die Verfehlung oder die Sünde, wie sie meistens genannt wird, mit dem Erscheinen Jesu, seinem Sterben und Auferstehen erledigt worden ist, das heißt bezahlt worden. Die adamitische Schuld, die wir geerbt haben, ist erledigt, dafür hat Jesus bezahlt. Und jetzt macht Paulus ja hier in seinem Römerbrief die ganze Heilsgeschichte sozusagen deutlich, er blättert sie auf und erklärt uns, und besonders in den Kapiteln 5 bis 8, wie das funktioniert. Und ich habe ja hier schon mehrfach auch darüber gesprochen, dass wir gelernt haben, schon im Kapitel 5, es fängt schon im Kapitel 3 eigentlich an, dass die Rechtfertigung durch Christus für seine Schöpfung ein Geschenk ist. Also Gott hat niemanden gefragt, ob er für dich oder für mich sterben darf oder soll. Das hat er einfach gemacht. Paulus sagt sogar, als wir noch Feinde waren, gell, ist er für uns gestorben, hat er für uns bezahlt. Und dieses Geschenk, wenn man das verstanden hat, dann wissen wir auf jeden Fall, dass ich da mir nichts dran verdienen kann. Gell? Also mein ganzes Wirken wird nicht dazu beitragen, dass jetzt das Opfer Jesu besser wird oder dass ich das verhindern könnte oder was auch immer man sich da so vorstellen mag. Also meine Handlung hat keinen Einfluss auf die heilsgeschichtliche Entwicklung und auf den Ratschluss oder Beschluss Gottes. Das ist eine ganz grundsätzliche Erkenntnis, die ist wichtig für uns, weil in der Religion, da wo Religion herrscht, gibt es ja diese Überverantwortung dem Menschen gegenüber. Wenn du nicht, dann gilt das immer der erhobene Zeigefinger. Wir wissen aus unserer heilsgeschichtlichen Kenntnis, dass eben auch die Rechtfertigung aus Glauben, aus der Treue Jesu ein Geschenk ist. Und dass wir dann, wenn wir wissen, was wir geschenkt bekommen haben, uns natürlich alle Mühe geben, ordentlich zu leben. Das ist keine Frage. Deswegen macht Paulus hier mehrere Andeutungen, auch in seinem Römerbrief am Anfang, in Kapiteln 3 bis 8, wie gesagt. Wir sind heute beim Kapitel 6. Dass diese Rechtfertigung in Christus eine Erwartung ist, im Kapitel 5, die uns nicht enttäuscht, gell? Weil Gott enttäuscht niemanden. Gott macht immer das, was er versprochen hat. Wir haben ja manchmal Schwierigkeiten bei unseren Kindern oder Enkeln, gell? Hast du mal irgendwas gesagt, dann bringst du Schokolade mit, gell? Und das nächste Mal kommst du und hast die Schokolade vergessen. Welch eine Enttäuschung, gell? Wir haben das schon erlebt. Und sie haben sich fest darauf verlassen, dass die Oma Schokolade mitbringt. Jetzt hat ihn das vergessen. Gell? Und Gott vergisst gar nichts, sondern wenn Gott sagt, in Christus, ich mache das so, dann macht er das. Das ist für uns die gesicherte Erwartung. Das heißt, ich muss nicht mehr auf den Religionszeigefinger achten, der mir sagt, wenn du dich nicht ordentlich benimmst, dann landest du für immer in der Hölle, gell? Sondern wir wissen, dass es Gericht gibt für die, die nicht glauben können. Die müssen das noch lernen. Und davon redet Paulus hier in diesen Kapiteln 3 bis 8 des Römerbriefes. Also wer Heilsgeschichte lernen will, sollte mal die Kapitel 3 bis 8 gründlich studieren. Wir haben dann gelernt noch im Kapitel 5 auch, dass Gott in Christus alles geändert hat. Es war ja der Begriff der Versöhnung, der immer da verwendet wird. Dieses griechische Wort im Neuen Testament heißt aber verändern. Gott hat alles geändert in Christus. Das heißt, die Vorzeichen haben sich gewechselt. Jetzt gilt, Christus hat für alles bezahlt, auch für das, was noch kommt, auch für die, die nicht glauben können. Ich erinnere auch an den 2. Korinther 5, wo Paulus ja deutlich macht, dass durch dieses Opfer Jesu nicht nur alles bezahlt ist, sondern dass er auch deswegen niemandem mehr seine Schuld anrechnet. Und das sind ja Dinge, die man in der Religion ganz selten hört, weil Religion bindet an Menschen. Religion will zu Gott führen. Die Bibel sagt aber, Gott ist zu uns gekommen. Er hat uns besucht. Er nimmt sich unser an. Er führt uns zum Glauben. Er macht das alles. Gell? Und ich kann ihm vertrauen. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Und deswegen kann Paulus auch in dem Römer 5 sagen, so wie einer den Tod gebracht hat, nämlich der Adam, so hat einer die Rechtfertigung gebracht. Nämlich Rechtfertigung heißt Gerechtsprechung nach dem Motto, ich habe für dich bezahlt. Wenn du eine große Menge Schulden hast und da kommt einer und übernimmt die, was für ein Gefühl, gell? Und dass jemand für dich bezahlt und du musst nicht mehr bezahlen. Deswegen sind wir, und das ist dann eine Steigerung, ja, im Kapitel 6, im ersten Teil, dahin gekommen, dass Paulus sagt, wir sind sogar eins gemacht mit dem Tod Jesu. Und nicht nur das, wenn wir mit ihm gestorben sind, dann sind wir offensichtlich auch mit ihm auferstanden und leben mit ihm, gell? Also hier geht es um eine glaubensgemäße Wesenseinheit. Wir sind eins gemacht mit Jesu, Tod und Leben. Das waren ja die ersten beiden Themen, die wir hier besprochen haben aufgrund von Römer Kapitel 6. Und dann lernen wir dort noch in dem Kapitel, dass das Christus ein für alle Mal gemacht hat. Also da gibt es nichts mehr hinzuzutun. Gell? Also wenn heute jemand im Glauben steht, wie immer der auch aussehen mag, und ist der Meinung, er müsste zu dem, was Jesus gemacht hat, noch was dazu leisten. Das ist gegen die Schrift, gell? Das ist gegen den Willen Gottes. Du kannst da nichts dazu machen, weil es ist alles bezahlt. Wenn ich dich zum Essen einlade im Restaurant und bezahle, dann gehst du raus und gehst zum Kellner und willst auch nochmal bezahlen. Was wird er denken? Gell? Und jetzt hat Jesus für uns bezahlt. Was kann ich noch dazu tun? Da kann ich sagen, danke, dass du für mich bezahlt hast. Und jetzt hilf mir, dass ich ordentlich lebe. Gell? Unsere Glaubensväter haben immer gesagt, Adel verpflichtet oder werde, was du bist. Gell? Das sind so Ausdrücke, wo wir dann durch unsere Handlung sozusagen beweisen können, dass wir das glauben, was wir geschenkt bekommen haben. Und es ist ja in der Welt auch so, die echten Königskinder, also der Hochadel oder wer, wie immer du das sehen willst, oder die Kaiser und Könige, die paar, die es noch gibt, denen ihre Kinder haben eine andere Ausbildung. Die werden ganz anders ins Leben geführt als die Normalsterblichen. Und so müssen wir das auch bei uns sehen. Wir sind in Christus frei von der adamitischen Verfehlung. Wir sind quasi Königskinder, weil wir ihm gehören. Und jetzt schämen wir uns, wenn wir mal was falsch machen. Das heißt andersrum, jetzt geben wir uns Mühe, ordentlich zu leben. Gell? Das gelingt nicht immer. Aber wir leben aus diesem Glauben heraus, dass er dafür bezahlt hat. Und das ist für mich ein ganz anderer Stand. Als ich noch vor 30 Jahren in einer Religion war, war das andersrum, gell? Da musste ich mich jeden Tag anstrengen, damit Gott mich anerkennt. Inzwischen weiß ich, er hat mich schon längst anerkannt und gerechtfertigt. Und jetzt kann ich sagen, danke, gell? Jetzt hilft mir, dass das auch nach außen deutlich wird. Und das ist ein anderer Glaubensstand. Und euch geht das ja wahrscheinlich ähnlich. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Und im letzten Teil jetzt des Kapitels, nachdem er darauf hingewiesen hat, dass es einen Regierungswechsel gab, gell? Vorher hat uns die Verfehlung regiert, oder die Sünde, wer den Begriff besser versteht. Und jetzt regiert uns die Gnade, gell? In Christus. Also wir haben einen Regierungswechsel erlebt. Und wenn ich unter einer neuen Regierung lebe, hat die alte Regierung mir nichts mehr zu sagen. Deswegen sagt der Paulus in Römer 6 am Anfang, wir sind der Verfehlung gestorben. Das heißt, die Verfehlung, wenn wir mit der verheiratet gewesen sind, gell, er macht das ja anhand der Ehe deutlich, auch an die Korinther schreibt er mal darüber. Und wenn jetzt die Frau stirbt, gell, hat der Mann keinen Anspruch mehr an sie. Wenn jemand gestorben ist und der schuldet dir was, da kannst du am Friedhof lang an seinem Grab stehen, du kriegst nichts mehr. Gell? Also die Verfehlung war unsere Regierung, unser Ehepartner. Jetzt sind wir der gestorben. Da steht er an unserem Grab, kann jammern. Und jetzt gehören wir einem neuen Mann, sagt Paulus, und das ist der Christus. Jetzt gehören wir der Gnade, weil Christus ist die Gnade in Person. Das heißt also, durch diesen Regierungswechsel oder Ehestandswechsel, kannst du auch sagen, ist das Alte erledigt. Da gibt es keine Verbindung mehr. Deswegen die Warnung von Paulus, und das ist ja heute unser Thema, die Unterordnung und ihre Folgen. Wem unterordnen wir uns denn nun? Oder wem dürfen wir uns unterordnen? Wenn ich das verstanden habe, wenn ich weiß, dass der alte Beherrscher, die alte Regierung weg ist, weil ich bin der gestorben. Jetzt habe ich eine neue Regierung, also wem unterordne ich mich jetzt? Will ich wieder zurück unter das Alte? Oder bin ich froh, dass ich unter dem neuen Herrscher bin? Und das ist heute das Thema hier und auch die Frage, was für eine Frucht entsteht denn daraus? Also wenn mir das bewusst ist und ich so lebe, wie eben beschrieben, was ergibt sich daraus? Nicht nur für mich, sondern auch für Gott, der das alles arrangiert hat. Deswegen möchte ich jetzt die paar Verse mal lesen. Römer Kapitel 6, Vers 15 bis 19 ist der erste Teil von heute. Römer 6, Vers 15 bis 19, wo Paulus jetzt noch einmal diese Warnung ausdrückt, die er schon im zweiten Vers uns gesagt hat. Er sagt hier, was ist folglich? Also wenn ich das alles weiß, gell, wenn Jesus für mich bezahlt hat und wenn ich frei bin in Christus, was ist jetzt folglich? Sollten wir verfehlen oder sündigen, da wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade? Möge das nicht gefolgert werden, sagt Paulus. Nehmt ihr nicht wahr, dass wem ihr euch als selbst als Sklaven bereitstellt zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, welchem ihr gehorcht? Entweder der Verfehlung zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gnade aber ist dem Gott, da ihr Sklaven der Verfehlung wart, aber von Herzen gehorsam wurdet, dem Typos oder Vorbild der Lehre, dem ihr beigegeben wurdet. Freigemacht wurden daher weg von der Verfehlung, seid ihr der Gerechtigkeit versklavt worden. Ich spreche menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn ebenso wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit bereitstelltet, so stellt nun eure Glieder bereit als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ja, da müssen wir noch mal langsam lesen, gell, und mal jeden Vers angucken, weil das kannst du dir auf einmal gar nicht merken, was Paulus hier alles sagt. Deswegen machen wir das in der gewohnten Weise und schauen uns mal an, welchen Gegensatz er hier aufzeigt und von welcher Sklaverei er jetzt wieder redet. Gell? Ich denke, wir sind frei in Christus. Was soll das Wort Sklaverei jetzt wieder? Und in ein paar Minuten wirst du merken, dass das seinen Sinn hat. Also ich wiederhole mal, Vers 15, da sagt er, wenn das alles so ist, wie wir eben besprochen haben, wie er geschrieben hat, soll man deshalb nun mehr sündigen oder mehr verfehlen, weil wir eben nicht mehr unter dem alten Religionsgesetz stehen, sondern unter der Gnade. Und da sagt er, nein, dass die meisten Bibeln schreiben, das sei ferne, gell? Das kennt ihr, sondern das möge nicht gefolgert werden. Das ist eigentlich im griechischen Grundtext die größte Ablehnung, die man ausdrücken kann. Würde also bedeuten, das hat man Paulus ja vorgeworfen und gelegentlich auch uns, wenn das so ist, dass Gott für alles bezahlt hat, auch für das, was du morgen machst, dann könnte ich ja leben, wie ich will. Also dann kann ich ja drauf lossündigen, gell? Und da sagt Paulus, das geschehe nicht. Gell? Also wenn wir das wissen, dass Gott so handelt oder gehandelt hat in Christus, kein Grund für uns zu sagen, jetzt kann ich machen, was ich will. Sondern wir sollten dafür Danke sagen und uns bemühen, ordentlich zu leben. Völlig klar. Dass jemand das rumdreht, ist ganz normal. Gell? Das ist da die Gnosis, also das Wissen. Die Kenntnis, also wer nur mit dem Kopf glaubt, der kann jetzt ganz logisch schlussfolgern, Gott hat für alles bezahlt, Punkt, gell? Dann kann ich morgen machen, was ich will. Stimmt irgendwo sogar, gell? Aber also wer so denkt, der vergisst, dass Gott Erziehungswege hat, könnte auch sagen Gerichtswege. Das heißt, wenn jemand das missbraucht, wird Gott ihn in die Erziehungsmangel nehmen, gell? Und das ist nicht angenehm. Ich weiß nicht, wie das bei euren Vätern gewesen ist. Gell? Wir haben ja alle Väter gehabt, die uns erzogen haben oder Mütter. Das war nicht immer leicht. Ja. für die Eltern nicht und für mich auch nicht, also, und für euch vielleicht auch nicht. Erziehung kann wehtun, ja? Das kann schmerzhaft sein. Also Gott führt durch Erziehungswege jeden dahin, dass er am Ende glauben darf, Gott hat recht. Das ist ja unsere Erkenntnis aus der Schrift. Wer also das missbraucht, kommt in Gericht, bis er es gelernt hat. Deswegen müssen wir den Menschen sagen, missbraucht das Wort nicht. Gell? Gott hat für dich bezahlt in Christus, ist alles erledigt, aber das ist kein Grund, dass du jetzt machen kannst, was du willst, sondern gib dir mal Mühe, dem Geschenk entsprechend zu leben. Gell? Darum geht's. So, und das hat er ja schon am Anfang des Kapitels genauso schon mal gesagt. Petrus ist der gleichen Meinung. Ich zitiere 1. Petrus 2, Vers 16, wo Petrus darauf hinweist, dass wir frei sind, aber diese Freiheit nicht missbrauchen sollen als Bedingung des Üblen. Das ist im Grunde das Gleiche, was Paulus auch sagt, sondern wir sollten uns als Sklaven Gottes fühlen. Zu dem Sklaven komme ich gleich noch. Das ist ein interessanter Stand, der Sklavenstand in der Heilsgeschichte. Und Paulus schreibt auch an die Galater, das waren ja welche, die wollten zurück zum Gesetz, zumindest viele davon. Und sie haben das mit der Gnade wohl offensichtlich nicht so ganz verstanden. Und da sagt Paulus den Galatern, ihr wurdet aufgrund der Freiheit berufen, Brüder. Und allein gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Also ich bin jetzt frei in Christus, jetzt kann ich machen, was ich will. Gell? Und das ist immer diese Warnung, die er ausspricht, weil eben als Folge davon dann die Erziehungswege Gottes greifen. Und die sind nicht immer angenehm. Jetzt, wenn Paulus sagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz, was heißt denn das? Wir sind nicht mehr unter Gesetz, sind wir jetzt gesetzlos? Es geht auch hier um Religionsgesetze. Das heißt, die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, die Glaubenden, die wortgemäß glauben, sind nicht mehr unter einem Religionsgesetz. Und es hat kein Kirchenführer oder Herr Pfarrer oder Pastor oder Priester, wie sie alle heißen, machen alle ihren Dienst, ist in Ordnung. Aber sie haben uns nicht Gesetze aufzuerlegen, weil wir nicht mehr unter Religionsgesetzen stehen, sondern in der Freiheit in Christus leben. Das ist eine andere Form der Unterordnung, zu der ich gleich noch komme. Das heißt, wir werden von der Gnade Gottes regiert und erzogen. Und wir haben zwei Verse, die das ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Beide vom Apostel Paulus in Römer 5, 21. Da sagt er, so wie die Verfehlung im Tod regiert, so regiert die Gnade durch Gerechtigkeit hinein in Äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben. Also wir werden von der Gnade regiert und zum Ziel geführt. Jetzt muss ich mich natürlich regieren lassen und dürfte der Gnade Gottes nicht missbrauchen. Deswegen sagt Paulus ja in Antikorinther, 1. Korinther 9, Vers 21, ich bin nicht gesetzlos, sondern ich stehe jetzt unter dem Gesetz des Christus. Und das Gesetz des Christus heißt Freiheit. Wir werden das noch in Verbindung mit der Sklaverei gleich deutlich erkennen können. Und an Titus schreibt er in Kapitel 2, 11 und 12, dass diese Gnade Gottes erschienen ist, Rettung bringend allen Menschen. Also sagen viele, ja, wenn der Mensch nicht will, kann Gott nichts machen. Gell, den Spruch kennt ihr. In meiner Bibel steht, Gott macht immer, was er will. Jesus ist Sieger. Würde also heißen, Gott findet einen Weg, jeden Einzelnen zu erziehen, bis er versteht, dass Gott recht hat. Es wird niemand gezwungen, aber man wird überführt, überzeugt. Und das hat Jesus schon gesagt, als er noch über diese Erde ging. Johannes 16, kannst du das lesen. Versen 8 und 9, dass der Geist den Kosmos, das heißt den Engeln und Menschen, überführt wegen der Sünde oder Verfehlung, weil sie nicht glauben. Gell? Und die Überführung oder Überzeugung durch den Geist heißt, er wirkt so lange am Einzelnen, bis er überzeugt ist, dass Gott recht hat. Gell? Und das, finde ich, ist die Liebe Gottes, gell? Gottes Liebe. Er nimmt sich so viel Zeit und hat so viel Mühe, bis er jeden überzeugt. Am Ende wird jeder freiwillig sagen können, Philipper 2, Vers 11, ja, alle Knie beugen sich freiwillig diesem Gottes Willen. Und deswegen leitet uns der Geist eben in dieser von Gott durch Christus installierten Wahrheit, die er ja in Person ist. Also wir sind nicht unter Gesetz, aber deswegen sind wir nicht gesetzlos, sondern wir sind unter dem Gesetz des Christus. Und das Gesetz des Christus ist Freiheit der Sklaverei. Das klingt verrückt, gell? Warte noch einen Augenblick, dann wirst du es verstehen, wie das ist. Ich will mal noch den Vers 16 dazu nehmen, Römer 6, wo er sagt: Nehmt ihr nicht wahr, dass wem ihr euch selbst als Sklaven bereitstellt zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, welchem ihr gehorcht? Entweder der Verfehlung zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wir haben die Wahl, gell? Entweder oder. Wobei die Wahl hier ja am Ende einen ganz anderen Ausgang nimmt, als das landläufig von vielen Religionen verkündet wird. Also als Sklave bereitstellen. Wir sollten unsere Leiber, unser Leben uns ganz selbst als Sklaven bereitstellen. Was ist denn der Unterschied zwischen Sklave und Diener? Also ein Sklave ist ein Leibeigener. Er muss Tag und Nacht seinem Herrn zur Verfügung stehen. Wenn da Mitternacht nach Wasser schreit, musst du dir ein Glas Wasser bringen. Gell? Ein Diener, der hat eine Arbeitszeit. Der dient von bis, der hat einmal Urlaub, kriegt einen Lohn. Also Diener ist eine Art Arbeitsverhältnis, während ein Sklave absolut ausgeliefert ist. Und genau das ist unser Stand. Wir sind mit unserem ganzen Leben, mit unserem Wesen, unserem Sinnen, unserer Existenz an Christus gebunden und dieses an ihn gebunden sein ist kein Nachteil, sondern ich erinnere euch an die Sklaven im Alten Bund. Da gab es welche, denen ging es bei ihrem Herrn so gut, dass der Sklave gesagt hat: Hier bleibe ich, gell? Ich will gar nicht woanders hingehen. Und da wurde der dann am Ohr, am Türpfosten mit dem Frieden durchbohrt, der kriegt da ein Loch ins Ohr gemacht, gell? Als Zeichen dafür. Der will jetzt immer in diesem Haus bleiben. Das heißt also, wenn wir erkennen, was für ein Herr die Gnade in Person, nämlich der Christus, ist, dann wird es dir bei keinem anderen irgendwo besser gehen. Es ist die einzige Stelle, an der es uns am allerbesten geht. Und deswegen ist die Sklaverei Jesu, ich wiederhole mich, ich bringe es nachher auch noch einmal, höchste Freiheit. Es gibt nicht mehr Freiheit, als ein Teil von dem Christus zu sein. Und wenn man das glauben darf und das erfasst hat, dann wissen wir auch, wenn Paulus in Römer 12, Vers 1 sagt: Unser Leben ist ein wortgemäßer Gottesdienst. Da steht ja immer vernünftig in der Übersetzung, gell? Logikos, das heißt wortgemäß, ein wortgemäßer Gottesdienst. Was ist denn wortgemäßer Gottesdienst? Sondern früh in der Kirche sitzen, gell? Eine mehr oder weniger lange oder kurze Predigt zu hören, ist das alles? Natürlich nicht, sondern wortgemäßer Gottesdienst, das ist mein ganzes Leben, gell? Mein ganzes Leben, wie ich hier existiere, in Denken und Handeln, entspricht oder muss dieser wortgemäße Gottesdienst sein. Dazu gehört auch, dass wir auf dem Wortgrund stehen, dass wir den Geist der Sache erkennen, nicht an Buchstaben hängen bleiben und viele andere Dinge wären Thema extra. Aber wichtig, dass wir verstehen, wir sollen uns als Sklaven bereitstellen, dem Christus oder der Verfehlung. Ja, Moment, wenn wir der Verfehlung gestorben sind, was wollen wir dann wieder dahin, ja, zu der Verfehlung als Regierung? Wir haben doch eine neue Regierung, die heißt Christus. Deswegen dieses Entweder-Oder, ja, ist ja ganz interessant. Da hat Jesus schon in seiner berühmten Bergpredigt gesagt: Entweder oder, gell? Also du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder dem einen oder dem anderen. Entweder wirst du den einen lieben, den anderen hassen. Und ist ja bekannt, gell? Also ich muss mich mal entscheiden, wem will ich gehören? Und solche Beispiele gibt es eine ganze Reihe. Und ich erinnere auch an das Alte Testament, an etliche Treue der Propheten. Josua zum Beispiel, der hat mal gesagt, als er die Israeliten ins verheißene Land geführt hat, und die waren das ja am Zweifeln, ob das auch gelingt, dann hat er gesagt: Ich aber und mein Haus, wir wollen Jahwe dienen, dem Gott Israels. Und er hat sich entschieden, gell? Die anderen waren da unentschlossen. Und so gibt es noch andere Beispiele. Ich denke an Elia, als damals mit der Baalsanbetung das war. Was hat er zu dem Volk gesagt? Ihr hinkt auf beiden Seiten, gell? Entscheidet euch mal, wem wollt ihr dienen? Wollt ihr dem Baal dienen oder wollt ihr eurem Gott dienen? Oder ich erinnere an Ruth, die mit ihrer Schwiegermutter nach Israel zurück will oder überhaupt nach Israel will. Die war ja eine Moabiterin. Und unterwegs sagt dann die Schwiegermutter, die Naomi, sagt dann zu den beiden Schwiegertöchtern, macht euch wieder ab nach Moab, gell? Israel wird euch nicht gefallen. Und dann sagt die Ruth, mein Gott ist auch dein Gott, ich bleibe bei dir. Also sie hat eine Entscheidung getroffen. Und das ist im Grunde das Gleiche wie bei uns. Wir müssen eine Entscheidung treffen, die dürfst du schon auch selber treffen. Wenn du dich jetzt entscheidest für die alte Regierung, dann muss Gott dich wo führen, muss dich erziehen, muss dich zurechtbringen, muss dir helfen zu verstehen, dass das falsch ist. Deswegen, wenn ich mit Leuten über Bibel, Gott und Jesus rede, dann muss ich immer sagen, glaube lieber heute an Jesus als morgen, gell? Weil morgen musst du dazu erzogen werden. Und das kann wehtun. Also es ist besser, ich lasse mich heute überzeugen als morgen. Und wenn hier Paulus im Vers 17 dann diese seltsame Formulierung bringt, aufgrund dieser eben besprochenen Tatsache, dass er sagt, Gnade aber ist dem Gott. Die meisten Bibeln schreiben ja, Dank sei Gott, gell, an dieser Stelle. Hier steht Charis, Gnade. Eucharisteo ist das Dank, das ist ein anderes Wort, hat aber die Wurzel auch zum Inhalt von Gnade. Warum ist denn Gnade ist dem Gott? Das findest du 506 Mal bei Paulus in seinen Reden. Weil er verstanden hat, wenn Gott nicht so gehandelt hätte, wie er gehandelt hat in Christus. Ich rede jetzt menschlich, gell, wie Paulus es auch gesagt hat, dann säße er jetzt, ich übertreibe, gell, jammern auf dem Sofa und würde sagen, Mensch, meine ganze Schöpfung ist verloren. Gell. Aber weil er in Christus bezahlt hat für alles und wirklich alles geregelt ist, ist das wie zurückfließende Gnade. Heinrich Langenberg hat das mal genannt, das Echo der Gnade. Also Gott freut sich jetzt, dass er aufgrund des Gehorsams seines Sohnes seine ganze Schöpfung wieder in seine Herrlichkeit zurückführen kann. Das ist wie zurückfließende Gnade. Gell? Deswegen sagt Paulus das so. Für mich ist Paulus derjenige, der von allen Aposteln sicher am schnellsten, am ersten verstanden hat, worum es hier geht. Die anderen auch. Gell? Ich mag sie alle, aber Paulus ist für mich der Idealmensch hier, um das zu erkennen, wie er vom Christenmörder jetzt zum Teil der Gnade wird, gell, aufgrund seines Damaskus-Erlebnisses. Also Gnade ist im Gott. Und ich möchte noch drei Worte von Paulus anfügen, wo er das nochmal erklärt, damit wir das verstehen, warum das so ist. Er sagt in Römer 7, 25, dann im nächsten Kapitel, Gnade aber ist Gott durch Christus, unserem Herrn. Das heißt, die Gnade wirkt durch Christus. 2. Korinther 9, Vers 15. Warum? Gnade ist dem Gott aufgrund seiner unbeschreiblichen Schenkgabe. Wer ist denn die unbeschreibliche Schenkgabe? Das ist doch Jesus, gell? Also, Gott hat sozusagen der Welt, dem Kosmos, Engeln und Menschen seinen Sohn geschenkt als Opfer, um für alles zu bezahlen. Und deswegen kann er in 1. Korinther 15 in dem Auferstehungskapitel sagen, Gnade aber ist dem Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also ohne Jesus gäbe es dieses Gnadenempfinden seitens Gottes auch nicht. Eben dieses Echo der Gnade, wie Langenberg gesagt hat. Deswegen finde ich das gut, dass das hier so steht. Und ich habe mir nicht erlaubt, das zu ändern und hinzuschreiben, danke, Dank sei Gott, das ist auch nicht falsch, gell? Steht aber nicht im Grundtext, sondern dann können wir trotzdem, hier wird uns gezeigt, dass das Gnadenhandeln Gottes auch für ihn selber eine Auswirkung hat. Und ganz am Ende heute, so in 20 Minuten, wirst du vielleicht merken, im zweiten Teil der Predigt von heute, dass das eine Auswirkung hat bezüglich des Wachstums Gottes. Weil Paulus sagt, wir das Wachstum Gottes wachsen. Also seine Herrlichkeit wird gemehrt. Und das ist doch das ganze Ziel. Es geht doch nicht um dich und mich und uns. Es geht um ihn. Immer um ihn. Er hat für sich selber den Kosmos geändert, 2005. Und zwar, dass wenn man das verstanden hat, dann wissen wir, dass wir eigentlich nur ein Teil seiner Heilsabsichten sind, die ihm zur Herrlichkeit verhelfen und ihn größer machen. Gott wächst durch dieses Heilshandeln und damit wird er größer. Gell? Das ist eigentlich das Ziel auch der Heilsgeschichte, wie uns sein Wort das deutlich macht. So, und jetzt spricht Paulus hier noch im Vers 17. Nicht nur, dass Gott Gnade ist, sondern er hat noch eine Begründung dabei, weil wir gehorsam geworden sind dem Typos der Lehre, dem ihr beigegeben wurdet. Dieses Wort Typos ist vielleicht im Deutschen nicht ganz so verständlich, das gebe ich zu. Man könnte auch hier und da Vorbild sein oder Muster oder Beispiel, das wird sehr verschieden übersetzt. Typus oder eine Type ist auf jeden Fall was Prägendes. Gell? Wir hatten ja früher so Schreibmaschinen mit Tasten, wo die Buchstaben so aufs Papier geknallt sind. Gell? Mit so einer habe ich mal gelernt, vor, was weiß ich, wie lange ist das her, 50 Jahre oder so. Und da musste das fast die Finger gebrochen, gell? So schwer ging das manchmal. Das ist eine Type, gell? Dieses Metallteil, was der Buchstabe geformt ist, wird aufs Papier geschlagen und hinterlässt den Eindruck, den der Stempel halt hat in sich. Das ist eine Type, gell? Jetzt spricht Paulus ja mehrfach von Typen und wir sind dem Typ oder Typus der Lehre beigegeben. Der Typus, der Prägende der Lehre. Wer ist denn der Prägende der Lehre? Ist doch Jesus selber, gell? Also er selber hat die Heilsgeschichte formuliert, weitergegeben, veranlasst. Er ist Grund und Ursache dafür. Er ist die Rechte Gottes, seine Handlung. Also alles macht Gott durch Jesus. Ohne Jesus geht gar nichts. Das ist ja schon im ersten Vers der Bibel und auch in Johannes 1,1 deutlich gesagt. Also wir haben diesen Typus der Lehre, dem wir jetzt beigegeben worden sind. Das heißt, du hast dich nicht selber dahin gegeben. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist passiv. Gott hat das gemacht. Wenn also heute jemand sagt, ich habe mich bekehrt, gell, dann muss ich manchmal lächeln. Da frage ich dann immer, was hast du denn für ein Besen gehabt, gell, wenn du dich bekehrt hast mit. Weil nach der Schrift kann man sich nicht bekehren, weil Gott sieht, er führt uns ins Licht, er ist das Licht in Christus. Das heißt, Paulus ist nicht freiwillig Christ geworden. Er wollte Christen umbringen. Ja? Und da ist ihm der Herr erschienen und hat gesagt: Hier, du verfolgst eigentlich mich. Und die paar Worte, die Jesus zu Paulus gesagt hat, ja, die haben genügt, um ihn zu überzeugen. Gell? Das war seine Wende. In deinem Leben war das wahrscheinlich ganz anders, gell? Und wir haben ja schon in unserem Glaubensanfang gab es auch den Spruch, ja, ich müsste mal blitzen und donnern, gell, damit ich weiß, dass ich dazugehöre. Oder wenn er mal zu mir sagen würde, ja, du bist mein, gell, das wäre doch schön. Der Himmel geht auf und Jesus sagt mir, das ist alles in Ordnung. Ja. Da kannst du lange warten. Wir haben das Wort, gell? Wir haben sein Wort, seine Bestätigung, seine Garantieurkunde. Wir haben es schriftlich von ihm. Wenn du glaubst, Epheser 1, 13, das, was du gehört und gelesen hast aus dem Wort, bist du mit dem Geist versiegelt. Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Ja. Also wenn du das glauben kannst, ist es so. Dann glaub, was da steht. Also da brauche ich keinen Blitz und Donner mehr und auch keine Stimme aus dem Himmel. Das mag Gott dort machen, wo er das für wichtig findet, bei Paulus und bei anderen Gelegenheiten. Ich will das nicht ausschließen, dass das heute nicht auch noch gibt. Wir haben Erfahrungsberichte auch von Entwicklungsländern, wo unter Umständen auch noch gewisse Wunder geschehen, um Menschen zu überzeugen. Das ist nicht der Maßstab für uns. Ja, wir haben das ganze Wort, wir haben den ganzen Willen Gottes vor uns aufgeblättert. Also ich brauche keine Stimme aus dem Himmel, sondern ich darf glauben. Ich glaube, was er geschrieben hat. Unser alter Bruder Adam Mulcair hat immer gesagt: Ich bin so dumm, dass ich allem glaube, was geschrieben steht. Und das ist ein guter Spruch, an den halte ich mich auch. So, der Typus der Lehre ist der Christus. Der Typus der Lehre ist der Christus. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Bibeltexten, die erspare ich euch jetzt, wo es um diese typologische Darstellung geht. Dass wir Typen haben, die uns zeigen, wie man lebt. Dass wir Typen haben, die uns zeigen, wie man sich na gegenseitig nachahmt. Paulus sagt, werdet meine Nachahmer. Ihr habt uns als Typ, gell, als prägendes Beispiel. Und es ist doch schön, wenn man in einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern welche hat, die auch durch schwierige Zeiten im Vertrauen auf Gott durchgehen und für uns ein Beispiel sind. Das geht bis aufs Sterbebett. Wenn du am Sterbebett noch ein Zeugnis geben kannst von deinem Glauben, ist das ein Riesenvorteil für die da rumstehenden, die dabei sind, ob das jetzt die Familie ist oder andere. Also unser ganzer Wesensausdruck sollte deutlich machen, ich glaube das, was da steht. Und deswegen lebe ich auch so. Und deswegen gebe ich mir alle Mühe, dass das auch die Menschen, die mit mir in Kontakt sind, sehen und merken. Gelingt nicht immer. Keine Frage, aber wir sind auf einem guten Weg. Es ist ja wachstümlich. Und deswegen sagt Paulus, wir sind sozusagen Zielvollendete. Also wir schauen auf das Ziel. Jetzt sind wir noch hier und die Herrlichkeit ist das Ziel. Mein Weg geht immer nach oben. Vor ein paar Jahren habe ich das mal in der Schweiz gepredigt und da hat eine Frau gerufen, bei mir geht es auch mal rückwärts in der Versammlung. Da habe ich gesagt, ja, danke für den Hinweis. Bei mir auch, gell? Aber diese Kurve, die insgesamt geht die nach oben, gell? Auch die Rückschläge, die sind halt ein Stück höher am Ende. Also du musst deinen Gesamtlebensweg betrachten in deinem Glauben, dann siehst du, es wird immer besser. Und wenn du mal, je nachdem, wie lange du im Glauben bist, 10, 20, 30, 40 Jahre zurückguckst, wie hast du denn damals reagiert auf weltliche Dinge oder egal, was es sein mag? Also mein Leben hat sich total geändert in den Jahren des Glaubens. Und das ist in Ordnung, das ist völlig normal, deswegen sind wir nicht 100%. Aber wir haben uns diesem Typus der Lehre unterstellt und wir sind welche, die von diesem Typus geprägt werden. Gell? Die Schreibmaschinentaste haut auf dein Leben und dann wirst du verändert. Und genauso ist das bei Christus, er ist der Typus. Und deswegen komme ich jetzt zu dem Spruch nochmal, Sklave Christi sein ist höchste Freiheit. Kannst du das biblisch belegen? Ne? Ist auch die Frage. Ich lese das mal in Vers 18 von Römer 6, das ist der nächste Vers, der heute drankommt. Da sagt er, freigemacht wurden daher weg von der Verfehlung, seid ihr der Gerechtigkeit versklavt worden. Ja, Moment, jetzt bin ich frei geworden von der Verfehlung, bin endlich frei und bin schon wieder Sklave. Gell? Wie passt das zusammen? Und das ist eigentlich relativ einfach, wenn man mal genau hinschaut. In 1. Korinther 7, Vers 22 macht Paulus ein Beispiel. Ich muss auch dazu sagen, früher gab es ja Herren, die Sklaven hatten, zur Zeit Jesu. Und jetzt wird der Herr gläubig. Oder der Sklave wird gläubig und da ändert sich da was in dem Verhältnis. Und das schildert Paulus hier im 1. Korinther 7. Und im Vers 22, der Kernsatz, da heißt es, denn der im Herrn berufene Sklave, also der Sklave von dem Herrn, gell, der ihm dient, ist jetzt ein Befreiter des Herrn. Da ist immer noch ein Sklave, ist aber geistlich befreit, weil er im Glauben steht. Gleicherweise, sagt Paulus, ist der berufene Freie, nämlich der Herr von dem Sklaven, ein Sklave Jesu geworden. Also der fleischlich Freie ist jetzt unter der Sklaverei Jesu und der fleischlich Unfreie, der gebundene Sklave, ist in Christus frei. Gell? Also auf der geistlichen Ebene sind die plötzlich gleich. Der ist immer noch ein Sklave, der eine, weil er seinem Herrn dient, und der andere ist immer noch der Herr, der sagt, wo es lang geht. Aber wenn es um Glauben geht, um Treue, um Heilsgeschichte, sind sie auf einer Linie. Gell? Also könnte sein, ich fantasiere jetzt mal, ja, könnte sein, wenn die Versammlung machen, die Sklaven und die Herren, die gläubig sind, dass der Sklave eine Predigt hält und der Herr sitzt dort und hört zu, weil sie eins in Christus sind. Aber wenn die Versammlung rum ist, dann sagt der Herr wieder, misst mal den Stall aus, gell? Das ist heute deine Aufgabe. Also die sozialen Verhältnisse bleiben gleich. Aber der Glaubensstand ändert sich. Da gibt es diese Einheit in Christus. So, und deswegen, wenn Paulus ja sagt, wir sind freigemacht worden, weg von der Verfehlung, was ist denn jetzt die Folge davon? Die Folge davon ist doch, dass, wie Paulus Philipper 4, 13 schreibt, zu allem bin ich stark in dem, der mich innerlich vermögend macht. Als mein Sklavenstand in Christus bin ich stark zu allem aufgrund dessen, der mich innerlich vermögend macht. Vermögen, was ist Wissen eigentlich? Ja? Man hat viel Geld, man da ist Vermögen. Vermögen, da steckt das Wort drin, er vermag etwas zu tun. Ja? Natürlich, wenn du viel Geld hast, kannst du auch viel tun, keine Frage. Es gibt auch andere Vermögenswerte, nicht nur das Geld. Also wenn wir in Christus sind, wenn wir wesenseins mit ihm sind und wie Paulus sagt, Petrus sagt, die göttliche Natur besitzen heute schon, hier und jetzt, dann vermögen wir aus dem Inneren heraus alles, weil er uns im Inneren vermögend macht. Ja, ist das nicht schön, gell? Wenn ich durch diese Welt gehe, die immer finster wird und immer schlimmer wird, gerade jetzt in den Monaten und Jahren, es nimmt ja immer mehr zu, das Elend auf dieser Welt. Dann weiß ich aber noch, dass Gott auch diese Verhältnisse benutzt, um das Ziel seiner Heilsgeschichte zu erreichen. Wenn ich also im Vertrauen auf ihn das innere Vermögen habe, durch diese Welt zu gehen, in Ruhe, in Anführungszeichen, natürlich habe ich Mitleid mit denen, die leiden, keine Frage. Aber ich weiß, warum das Ganze so ist. Da haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen. Ich weiß also, ich bin frei in Christus, weil er, nämlich Gott, durch Christus alles geändert hat. Und wir haben so viele Hinweise in der Schrift auf diese Veränderung, dass ich mich immer wundere, dass viele auch Glaubende immer noch nicht verstanden haben, dass Gott auch das geändert hat, was nicht glauben kann. Denn der da draußen, der ungläubig ist, kann doch nichts dafür, dass er ungläubig ist. Er ist im Moment in diesem Stand. Wir haben keinen Grund, auf ihn herabzublicken, sondern wir wissen, Gott wird ihm helfen, zum Glauben zu kommen, zu der Zeit, die für ihn bestimmt ist. Natürlich kann ich da ein bisschen mithelfen. Wir sind ja auch Evangelisten, nicht nur Hirten und Lehrer und was es alles gibt, sondern das Wort weiterzusagen. Und ich kann ja nur sagen, es klappt immer wieder mal auf seltsame oder wunderbare Weise, dass man Zeugnis geben kann von der Heilsgeschichte Gottes. Ich habe euch das auch mit dem Handwerker auch erzählt. Da habe ich übrigens noch einmal getroffen, gell? Da haben wir gleich weitergemacht. Das sind so Dinge, die hätte ich früher nicht in dieser Form machen können, weil mir dafür die Grundlage gefehlt hat. Also wir sind freigemacht in Christus und damit ist diese Sklaverei des Christus, meine Unterordnung unter ihm, die höchste Freiheit. Es gibt keinen Herrn, der über Christus steht, außer der Vater natürlich, der alles veranlasst hat. Aber er macht ja alles durch und mit dem Christus. Also ich wüsste keine Autorität, die mir mehr zugewandt ist als der Christus. Und das kann der schönste oder der geduldigste oder freundlichste Herrscher dieser Welt sein. Niemand kann mir mehr bieten als Christus, nämlich göttliche Wesenseinheit. Die Ekklesia ist ja Wesenseins mit ihm, hat er schon gebetet in Johannes 17 in seinem hohen priesterlichen Gebet. Und jetzt sagt Paulus hier: Ich erzähle euch das alles wegen der Schwachheit eures Fleisches. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Boden, gell? Schwachheit eures Fleisches. Jetzt haben wir uns in die Höhe begeben und jetzt reißt er uns wieder runter. Und so ist Paulus. Lies mal Römer Kapitel 7, ich will nur zwei Verse daraus zitieren, 24 und 25. Da sagt derselbe Paulus, der in Kapitel 3 schon gesagt hat: Rechtfertigung ist ein Geschenk. Kapitel 5, wir sind gerechtfertigt und so wie in einem der Tod kam, kommt in einem das Leben. Es hat sich alles geändert, alles, was wir bis jetzt besprochen haben. Und dann sagt er doch tatsächlich im Kapitel 7, ich elender Mensch. Gell? Wer wird mich befreien oder bergen aus diesem Leib des Todes? Jetzt sagen manche Theologen, sagen, das hat nicht Paulus geschrieben, das hat ein anderer geschrieben. Oder das hat er Paulus geschrieben, als er noch ungläubig war. Gell? Und so lasse ich ausreden, weil so schlecht kann Paulus gar nicht gewesen sein. Gell? So will man damit implizieren. Ja, Moment mal, Paulus war ein Mensch wie du und ich. Er hat zwar studiert, gell? Uns haben nicht alle studiert. Das ist auch nicht nötig, das geht auch ohne Studium. Aber der hat gewusst, was er sagt. Gell? Und er hat im Kapitel 7 gesagt: Das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich will, das tue ich nicht. Und deswegen der Ausruf: Ich elender Mensch, gell? Wer wird mich befreien aus diesem Leib? Philosophen sagen ja, unser Leib ist ein Gefängnis. und sie wollen daraus frei werden. Ich sage nein, dass der Leib ist kein Gefängnis, nicht ich sage das, sondern das Wort, sondern wir sind wie Jesus, Hebräerbrief, Fleisch geworden, um zu lernen, wie das ist, als Fleischesmensch zu leben. Das gehört zur Ausbildung dazu. Wenn wir mal die ganze Welt richten sollen in Christus, dann muss ich auch wissen, wie das ist, als Mensch zu leben. Ich brauche diese Erfahrung. Und so brauchen wir in dem Christus, der Richter sein wird, auch alle möglichen Lebensumstände. Da braucht es Selbstmörder, da braucht es Katholiken, Protestanten, Moslems, was weiß ich nicht alles. Und auch zurück in Jehovas, da wo ich herkomme. Und damit man gerecht urteilen kann. Und deswegen ist das irdische Leben für uns keine Sklaverei im negativen Sinne, sondern ein Ausbildungsweg, Erziehungsweg, wie du es auch sehen willst, Trainingslager, sage ich manchmal. Gell? Und wer die Grundausbildung beim Militär mitgemacht hat, einer meiner Söhne hat das ja gemacht, der weiß, wie viele Blasen an den Füßen es da gibt, gell? Bis man die hinter sich hat. Also das gehört dazu. Und jetzt sagt Paulus hier ja noch in dem Vers 19 am Ende etwas. So stellt nun eure Glieder bereit als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ja, das ist auch so ein Wort, Heiligung, Heiligung. Wie geht denn Heiligung? Es gibt ja zwei Worte, es gibt Heiligkeit und Heiligung. Heiligkeit steht nur einmal in unserem Neuen Testament. Heiligkeit ist das Ziel. Wenn wir vollendet sind, sind wir heilig im absoluten Sinne. Heilig heute ist alles, was Gott gebraucht. Er hat die Geräte in der Stiftshütte gebraucht, die waren auch heilig. Das war Akazienholz, gell? Das schlechteste Holz, was es gibt. Und das hat er benutzt für seinen Dienst. Und damit ist es heilig. Also alles, was Gott gebraucht, ist heilig. Wenn er die Ekklesia, die Leibesglieder des Christus gebraucht, sind die heilig. Weil er sie benutzt, er benutzt nichts Unheiliges. Das ist nicht unsere Leistung, das ist sein oder sein Handeln in den Stand, in den er sich uns versetzt hat, nämlich Wesenseinheit mit Christus. Wer Wesenseins mit Christus ist, ist heilig, weil Gott ihn dafür gebraucht. Aber Heiligung ist der Weg dahin. Heiligung ist der Weg zur Heiligkeit. Und Heiligung, meinen manche, können sie selber machen. Da möchte ich vorwarnen. Gell? Meine Heiligung kann ich selber nicht bewirken. Sondern wir haben einen interessanten Hinweis, es gibt ja mehrere, ich nenne nur die zwei wichtigsten. Epheser 5, 26 schreibt Paulus, dass er sie heilige, nämlich der Christus, seine Leibesgemeinde, reinigend im Bad des Wassers der Rede. Anders ausgedrückt, das Rhema hier, die Rede Gottes, das dynamische, verändernde, wesenhaft verändernde Wort. Also er reinigt uns, Christus reinigt uns im Bad des Wassers der Rede. Das heißt, er hat mal in Johannes 6 gesagt, meine Reden sind Geist und sind Leben. Also wenn ich mich mit den Worten Jesu beschäftige und glaube, was er gesagt hat, dann werde ich sozusagen im Wasser dieses Wortes gereinigt. Er macht mich als das lebende Wort heilig und rein. Und wenn der Hebräerbrief uns dann auffordert, diese Heiligung zu verfolgen oder nachzujagen, steht in den meisten Bibeln, dann wissen wir, wer diese Heiligung ist, nämlich Christus selber. Also ich jage den Christus nach, ich verfolge den Christus. Und wenn ich jetzt zu Ende denke, muss ich eigentlich sagen, da gibt es nicht viel zu jagen, weil wenn wir Wesenseins sind, dann bin ich ja schon bei ihm, gell? Es gibt ein Buch, ich habe das auch schon gehört, Spuren im Sand, gell? Da ist ein Bild drauf, da siehst du, wie da zwei Spuren sind, oder auch nur eine, habe ich jetzt vergessen, jedenfalls im Text steht dann, irgendwann war das nur eine Spur von den zwei, und da hieß es dann, er hat mich getragen. Gell? Da habe ich so für mich gedacht, also mein Glaube sagt mir, nach dem, was wir heute Morgen hier besprochen haben, da gibt es nur eine Spur, gell? Weil ich bin ein Teil von Christus, da gibt es gar keine zwei Füße. Und wenn du so weit bist, wenn du das glauben darfst, dass du in der Einheit mit Christus lebst, ja, ist das nicht toll, gell? Dann weißt du auch, er macht die Heiligung, er regelt mein Leben, ich muss ihm voll vertrauen. Und jetzt lerne ich hier am Wort Gottes, dass diese Heiligung tatsächlich eine Gemeinschaftsaufgabe von Vater, Sohn und Geist ist. Und die drei Stellen, die will ich euch noch vorlesen, bevor ich dann einen langen Schlusssatz machen kann für heute Morgen. In 1. Thessalonicher 5, 23, da können wir lesen, dass Gott das macht. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Ganz vollendet, ganz vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden an der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Und heiligt euch. Ja. Er stellt euch auf den Weg, den er mit euch vorhat. Hebräer 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Darbringung des Leibes Christi ein für allemal. Das Opfer Jesu hat uns geheiligt, ja, bereit gemacht für das Handeln Gottes. Und 2. Thessalonicher 2,13. Wir aber schulden Gott alle Zeit, euch betreffend zu danken vom Herrn, geliebten Brüder, dass Gott euch von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und in Treue der Wahrheit. Also Vater, Sohn und Geist haben es mit der Heiligung zu tun für uns. Und wenn wir das so für uns in Anspruch nehmen können, dann entsteht daraus, und das war ja der zweite Hinweis auch am Anfang, Frucht, und zwar Frucht für Gott. Und wenn wir uns der Freiheit versklavt haben in Christus, dann entsteht daraus auch die Frucht zur Freiheit und zur Verherrlichung Gottes. Natürlich dürfen wir das jetzt nicht umdrehen, sondern wir müssen erkennen, dass diese Frucht, die wir hervorbringen, nicht für uns ist, sondern für Gott, dass wir Frucht bringen zum Wachstum für ihn. Es geht hier nicht darum, dass wir uns einen Liebesdienst erweisen oder wie auch immer du das ausdrücken willst, sondern wir haben den ganz klaren Hinweis, früher, Römer 6,21, früher haben wir der Verfehlung Früchte gebracht, das war die alte Regierung. Jetzt sind wir unter der neuen Regierung, der bringen wir auch Frucht. Aber was wäre denn, wenn, sagt Paulus hier im Vers 21, müsstet ihr euch nicht schämen, wenn ihr jetzt plötzlich wieder Früchte für die Verfehlung bringen wollt, anstatt für die Freiheit in Christus? Also er macht hier deutlich, Vorsicht, gell? Denk immer dran, was du glauben darfst, in welchen Stand dich Gott berufen hat. Und wenn du der Verfehlung Frucht bringen willst, landest du im Tod, ist hier der Hinweis. Ist natürlich auch für uns klar, dass selbst wenn das so wäre, erstens ja nicht der physische Tod gemeint ist. Ich erinnere an Epheser 5, Vers 14, wo Paulus sagt, alles, was offenbart wird, ist Licht. Darum sagt er, erwache zu den Menschen, der du schläfst, stehe auf aus den Gestorbenen oder aus den Toten. Und der Christus wird ja auferscheinen. Das sind doch Leute, die rumlaufen. Gell? Denen sagt er, wach auf, gell? Wach endlich auf aus den Gestorbenen. Du bist ein Gestorbener, auch wenn du hier rumläufst, weil du nicht unter dem Geist Gottes lebst. Wenn also jemand der alten Verfehlungsherrschaft wieder Früchte bringen will, ist da die Frucht für ihn der Tod, sagt Paulus ja. Wenn wir aber jetzt wissen, dass Tod auch nicht das letzte Wort Gottes ist, wenn es um seine Heilsgeschichte geht, dann könnte man jetzt wieder gnostisch missbrauchen, Vorsicht, indem man sagt, ja egal, selbst wenn er in den Tod stirbt, dann lernt er halt dort, dass Gott recht hat, dann kommt er wieder raus. Das stimmt ja auch. Aber das ist keine Entschuldigung oder Ausrede für jemanden, mit dem ich jetzt rede über Gott und Christus, dass ich sage, ja, ist egal, was du machst, ja, musst du halt mal sterben, dann wirst du nach dem Sterben gläubig. Also, nein, nein, sondern wir müssen den Menschen ja helfen, vorher zu erkennen, dass es besser ist, heute zu glauben als morgen. Und ich will zum Schluss noch ein paar Verse aus dem 1. Korinther 15 lesen, im Auferstehungskapitel, weil ja hier Paulus ganz deutlich auch diese Argumentation im Römerbrief unterstützt, um die es heute Morgen gegangen ist. Er sagt ja 1. Korinther 15, 22, denn ebenso wie in Adam alle sterben, also werden auch in Christus alle lebend gemacht werden. Glaubst du das? Manche Theologen sagen ja, das Wort alle wird hier in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Da frage ich mich, wo die das herhaben. Für mich sind alle immer alle. Da muss ich nicht überlegen, welche alle, weil alle sind alle. Gell? Hast du sie alle oder mitgenommen oder ja, immer, gell? Also, und dann sagt Paulus im Vers 26 des gleichen Kapitels, leider kommt das in vielen Übersetzungen nicht so deutlich zum Tragen. Der letzte Feind, der unwirksam gemacht ist, ist der Tod. Die Standardübersetzung heißt, der letzte Feind, der abgetan wird oder weggetan wird, ist der Tod. Gell? Das steht dort nicht. Das Wirt im Deutschen hat das Problem, das Wörtchen, dass wir nicht entscheiden können, aufgrund des Wortes, ist das Zukunft oder passiv. Wenn etwas gemacht wird, kann das ein anderer machen, also passiv. Und wenn etwas gemacht wird, kann das irgendwann mal gemacht werden, Zukunft. Beides stimmt. Wenn ich heilsgeschichtliches Verständnis habe, dann weiß ich doch, dass der Tod wann unwirksam gemacht worden ist, wann ist der Tod besiegt worden? Auf Golgatha durch Christus. Das heißt doch, dann muss ich doch hier dieses Katergo, wie das hier im Griechischen heißt, ein bisschen Grammatik muss manchmal sein, gell? Tut mir leid. Indikativ, Präsens, Passiv steht das Wort. Indikativ, tatsächliches Geschehen. Präsens, das ist ein Dauerzustand, das einmal passiert und hält an. Passiv, das ist gemacht worden. Also muss ich doch hier sagen, der letzte Feind, der unwirksam gemacht worden ist, ist der Tod. Der Tod hat keine Wirkung mehr. Aber wenn Leute noch sterben, das hat er damit nichts zu tun. Tod ist eine Regierungsmacht. Wie die Verfehlung, den hat Jesus besiegt. Jesus ist der Sieger, Jesus ist der Herr über den Tod. Offenbarung, Enthüllung 1,18. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus entscheidet, wer da hingeht und wer da rauskommt. Deswegen der Schlusssatz hier, Vers 28, 1. Korinther 15. Wenn ihm das ganze All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat. Schlussfolgerung, auf das Gott alles in allen sei oder allen alles sei. Ja, das ist das Heilsziel. Gott ist allen alles. Wer bin ich denn, dass ich jetzt die Heilsgeschichte Gottes verkürze und sage, nee, die meisten haben Pech gehabt. Ich habe mal zu jemandem gesagt, wer gewinnt denn beim Fußballspiel? Gell? Die meisten Tore haben oder die wenigsten? Blöde Frage, gell? Ja, wenn der Teufel die meisten Leute behalten würde, wäre er doch Sieger. Aber in meiner Bibel steht, Jesus ist Sieger. Deswegen wird er aufgrund der Heilsgeschichte Gottes auch alles zum Ziel bringen. Also, welche Frucht entsteht dadurch? Wachstum Gottes. Gott wird größer, gell? Seine Herrlichkeit wächst. Und das ist Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht, gute Botschaft. Wo ist die gute Botschaft, wenn die Mehrheit der Schöpfung Gottes verloren bleibt oder im Gericht landet, wie auch immer? Und natürlich gehören da noch mehr Dinge dazu, wie auch der Ewigkeitsbegriff und anderes. Das kann man heute nicht hier alles besprechen. Die meisten von euch wissen das ja. Aber dieses Gesamtbild, wenn es darum geht, wem ordne ich mich unter, was unser Thema heute war, ist doch so einfach, dass ich sagen muss, danke Herr, dass ich das glauben darf. Und ich bin froh, dass ich heute als Sklave Christi in höchster Freiheit leben kann. Und wenn ich das verstanden habe, da bleibt nur noch Danke zu sagen. Amen.